Herzlich willkommen zu Folge 96 von HSV, meine Frau! Wir sprechen über das 1:1 in Kiel, das zweite Unentschieden hintereinander, aber trotzdem immerhin nicht besiegt worden, das ist das Positive. Trotzdem gibt es einiges zu besprechen, einiges zu kritisieren, nach einer ganz kurzen Unterbrechung. So, es ist Länderspielpause, Juggis Jungs sind wieder dran, ohne HSV-Beteiligung unverständlicherweise. Aber das einzig Positive an diesen Länderspielpausen ist, dass ihr genug Zeit habt, einmal kurz auf www.comdirect.de/HSV-meine-Frau zu gehen. Und dort richtet ihr euch euer eigenes HSV-Fankonto ein.
Für jeden Heimsieg gibt es 1 Euro gutgeschrieben und wer die bisherige Saison verfolgt hat, weiß genau, damit wurde schon mal die ein oder andere Stadionwurst oder das ein oder andere Stadionbier refinanziert.
Gegen Dresden ist ja dann das nächste Heimspiel.
In 2 Wochen am Samstag.
Da braucht ihr nicht mal Bargeld mitnehmen.
Da könnt ihr nämlich kontaktlos mit dem Bezahlarmband bezahlen, ganz einfach zur Kasse gehen, Armband dranhalten, Bier bekommen und glücklich werden.
Gefühlt wie nicht zahlen, muss man sagen.
Ja, ne? wie mit Karte zahlen, das ist einfach geil. Es geht kein Bargeld über die Kasse, ist wunderbar.
Ganz viele weitere Vorteile, unter anderem natürlich auch kostenloser Eintritt ins HSV-Museum, kostenloser Eintritt für alle U21 HSV-Heimspiele. Deswegen lasst euch die Möglichkeit nicht entgehen. Dieser Link für alle Hörer unseres Podcasts www.comdirect.de/HSV-meine-Frau. Ja, das war ein wildes Spiel in Kiel, muss man sagen. Die Störche, letzte Saison haben sie uns 2-mal besiegt. Diesmal sind wir mit einem Punkt davongekommen. Und was vorher in Wiesbaden passiert ist, wo wir noch den Ausgleich in letzter Sekunde kassiert haben, ist uns jetzt gelungen, in Anführungsstrichen, in Unterzahl, also quasi wirklich ein Spiegelbild, in Unterzahl noch das 1:1 gemacht. Ist das ein gewonnener Punkt oder sagst du, Gato, über die letzten beiden Spiele 2 Punkte zu wenig?
Es sind 4 Punkte zu wenig.
Genau, also sind 2 Punkte zu wenig.
Ja, genau, 2 Punkte sind zu wenig. Man hatte zwar jetzt einen Glücksmoment und es war so ein gefühlter gewonnener Punkt.
Wichtig über die Länderspielpause, ne? Mit so einer Nicht-Niederlage da reinzugehen, sonst hättest du jetzt 2 Wochen Unruhe gehabt.
Das stimmt. Aber man muss halt auch sagen, bei der 3-Punkte-Regel gibt es 6 Punkte bei 2 Spielen zu verteilen und wir haben nur 2 bekommen. Und das ist deutlich zu wenig für den, das ist deutlich zu wenig für den Aufstieg. Und gerade wenn die Gegner jetzt Wiesbaden und Kiel heißen, also da muss man doch mindestens eigentlich 4 Punkte, also Minimum 3 Punkte holen. Und ist zwar schön und gut, dass wir es unentschieden geschossen haben, aber es reicht nicht.
Gut, trotzdem besser als verloren, sag ich jetzt mal. Bones, kannst du da irgendwas? Hast du gejubelt beim 1:1 oder hast du so gesagt, mein Gott?
Also ich habe definitiv gejubelt. Mein Sohn ist auch wach geworden dadurch, weil da
ist. Dein Sonos?
Mein Sonos, so, genau. Ja. Und ich habe mich sehr, der Spielverlauf hat einfach insgesamt genervt, aber rückblickend auch mit der Niederlage des VfB Stuttgart. Ist das auf jeden Fall in meinen Augen gewonnener Punkt?
Ja, aber das ist der Fehler, den haben wir letztes Jahr so häufig gemacht oder letzte Saison, ne? Dass wir immer gesagt haben, ja, wir haben verloren, aber dadurch, dass Paderborn auch verloren hat, ist es nicht so schlimm. Das ist eben genau der Fehler, ne? Also, du musst dich auch mal absetzen.
Definitiv. Gemessen aber an diesem Spielverlauf würde ich den Punkt hier als gewonnen bezeichnen, aber letzte Woche noch als 2 verlorene Punkte das ansehen. Also den Fehler sehe ich eher im Wiesbaden-Spiel als diese Woche im Kiel-Spiel.
Okay, also vielleicht muss man da ein kleines bisschen differenzieren. Jetzt aber auch mal den Spielverlauf sich vor Augen halten. Also offensichtlich waren die Jungs ja super eingestellt. Lass uns mal nur über die ersten so 10, 15 Minuten sprechen. Da roch es ja eigentlich nach dem Tor.
Ja, also kann man nicht anders sagen.
Dieter, gut gemacht. Ich finde, das spricht immer für die Arbeit des Trainers, wie die am Anfang auftreten und ob du das richtige System gewählt hast, die richtige Einstellung, und das hat ja gestimmt.
Ja, wir haben begonnen wie die Feuerwehr, haben losgelegt, hatten direkt Chancen. Also das hat mir insgesamt sehr gut gefallen. Ja, kann man nicht viel mehr zu sagen.
War der Bruch dann die rote Karte und war sie berechtigt?
Der Bruch ist schon vorher ein wenig eingetreten, und zwar als Kiel sich auf die Doppel-8 Duziak und Kinsombi ein bisschen eingestellt hat. Die haben sie dann mit Manndeckung zugemacht und dadurch war das Mittelfeld vom HSV ein bisschen rausgenommen und das ging so ab der 15. Minute ein bisschen los.
Scheint den Podcast auch gehört zu haben, ne? Gerade Duziak hat sich ja im Nachhinein nochmal in Anführungsstrichen beschwert und hat gesagt, es war jetzt nicht so einfach für ihn, weil er permanent jemand auf den Füßen hatte, genau, weil er sich im Moment als Magnetspieler so etabliert.
Genau, und dadurch hat er angefangen, ab der 15. Minute immer auf die Flügel auszuweichen, sodass Fein mehr oder weniger allein im Zentrum stand und deswegen kein geordnetes Aufbauspiel mehr möglich war. Und die rote Karte, würde ich nicht sagen, war jetzt folgerichtig. Das war einfach eine dumme Situation insgesamt. Aber das Spiel war bis zu dem Zeitpunkt dann schon ausgeglichen nach einer halben Stunde.
Gato, die rote Karte noch einmal ganz kurz. Du hast ja eine klare Meinung dazu. Im Prinzip war der Ort des Fouls das Problem.
Genau, für mich war es eine klare, dunkelgelbe Karte. Jatta hat sich bisher nichts zu Schulden kommen lassen in dem Spiel. Es war Mitte der ersten Halbzeit, also es war jetzt auch nicht irgendwie 80. Minute.
Aber Zeitpunkt ist ja eigentlich egal, ne? Also die Regeln sind ja nun mal so, ja. wenn du nach 20 Sekunden jemanden ummähst, ja, dann kriegst du auch rot. Ja, also
lass dich gelten. Aber der Ort war entscheidend, es war direkt vor der Kieler Bank und dann natürlich alle aufgesprungen und Emotionen und Karten gefordert. Geht schon mal gar nicht, da hat dieser sich aufgeregt, ne? Wie unsportlich ist das? Und da hat der Schiedsrichter sich dann verleiten lassen und sofort die rote Karte gezückt. Und
ich habe meinen Kieler Freund auch schon geschrieben, ihr Rassisten.
und da muss ich dann sagen, das ist von dem Schiri dann irgendwie doch ein bisschen unprofessionell.
Dingert, ja.
Wenn er sich da dann so leiten lässt von den aufspringenden Spieler, da muss er sachlich und nüchtern bleiben. Auch er ist nur ein Mensch, ja, aber trotzdem, es gab keinen Foul vorher, also das ist jetzt auch kein das mega krasse Foul, was ich je gesehen habe. Unclever von Jatta, dass er direkt vor der Bank gefoult hat. Ich denke, wäre es hinten in der Eckfahne gewesen, hätte es keine rote Karte gegeben. Ja, so war es jetzt da, eine rote Karte. Na, scheiße.
Ich habe irgendwo gelesen, da ging es wohl um eine Schiri-Äußerung, dass Dingert wohl in dem Moment die Art und Weise, wie Jatta eingestiegen ist, er für sich den Aspekt so bewertet hat, dass Jatta in diesem Fall die Verletzung des gegnerischen Spielers eventuell einfach in Kauf genommen hat, was ja auch so ein Tatbestandsmerkmal für eine rote Karte ist, weil er ja ungebremst mit voller Grätsche da reingeschossen ist.
Ja. Und Hecking hat auch gesagt, die Dynamik ist entscheidend und dass ihm so ein bisschen seine Dynamik zum Verhängnis geworden. Genau, wenn er da reingerauscht kommt, der hat halt auch so einen krassen Körper und eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Ich habe heute gelesen, drittschnellster Spieler der Liga übrigens. Also sind noch zwei schneller, 35,1 km/h. Aber die Dynamik war da ein bisschen too much und es sah natürlich so unglücklich aus. Man hat schon so ein bisschen durch die Zähne eingezogen, sag ich jetzt mal. Was hat Manni Kals gesagt, Gatto? Ihr saßt beim Italiener neben ihm. Muss ja, man sich so, du mit deinem Bruder und noch ein Kumpel und am Tisch alleine saß Manni Kals.
Ja, das war ein Spektakel. Manni Kals saß da, hat immer schön Rotwein getrunken. Ab und zu kam mal der Restaurantchef da vorbei und hat ihn irgendwie unterhalten und haben irgendwie Thesen ausgetauscht. Und Manni war sehr, sehr redewillig und hat immer auch alles kommentiert und unter anderem natürlich auch die rote Karte. Und er meinte, ja, kann man geben, aber ich habe in meiner Karriere schon schlimmere Fouls gemacht. Und da musste ich ihm natürlich recht geben, so wie ich bei ihm immer recht gegeben habe, weil er ja ein König ist. Aber er war witzig mit ihm, also war ganz nett. Hat natürlich noch erzählt, so damals Champions League und wie es dann auf dem Rathausplatz war. Da meinte er irgendwann langweilig, war er das dritte Mal dann in Folge da. Solche Sprüche hat er dann rausgehauen, aber ja, hat mir gut gefallen.
Hat sich auf den einen oder anderen Rotwein einladen lassen.
Korrekt, ja.
Aber Rathaus, da sind wir noch nicht, muss man fairerweise sagen, denn da ist dann so ein Punkt eben wirklich auch zu wenig. Trotzdem haben sie doch aus der Unterzahl, auch wenn man sich die Zahlen des Spiels anguckt nach der roten Karte, wirklich das Beste draus gemacht. Ich fand, das war sogar eine richtig gute Leistung eigentlich in Unterzahl. Mehr Zweikämpfe gewonnen, ich glaube 56%. Genau. Ballbesitz, die letzten 20 Minuten glaube ich sogar 70%. Ja. Also Hut ab.
Aber Kiel hat natürlich auch wieder den Fehler gemacht, den wir dem HSV letzte Woche vorgeworfen haben. Angriffe nicht zu Ende gespielt. Man hat dann sich wirklich versucht, auf dieses 1-0 zu beschränken. Und das hat natürlich auch Dieter Hecking ein bisschen in die Karten gespielt, der so lange wie möglich das 1-0 halten wollte, um dann die letzte Viertelstunde als Pressingphase nochmal einzuleiten. Und hat er dann in der zweiten Hälfte ja auch mehrere Systeme spielen lassen. Also die ersten 20, 30 Minuten das 1-0 halten, um dann nach und nach immer offensiver umzuformieren, um dann halt gegebenenfalls noch das 1-1 zu erzielen, was dann auch geglückt ist.
Heute hat die Bild-Zeitung das erste HSV-Zeugnis rausgebracht, nach einem Drittel der Saison, kann man so sagen, ne?
Ja.
Ziemlich genau.
12 Spieltage, ja.
Also ein Drittel der Saison. Ja. Das erste HSV-Zeugnis und nur zwei Spieler haben die Höchstnote bekommen. Könnt ihr euch vorstellen, wer es war? Ja, ihr wisst es, weil ich es in die Gruppe geschickt habe.
Korrekt.
Aber
ist aber auch relativ klar.
Ihr könnt ja jetzt auch mal, wenn ihr jetzt gerade hört, überlegen, wer könnten diese beiden Spieler mit einem Daumen nach oben sein. es sind Adrian Fein, das ist, finde ich, keine Überraschung. Und das ist jetzt aber doch ein bisschen überraschend. Der zweite ist Tim Leibold.
Außer man ist Kenner der Materie und nah dran, dann weiß man, dass Tim Leibold konstant gute Leistung gebracht hat. Deswegen finde ich es absolut gerechtfertigt, dass er den Daumen nach oben bekommt als zweiter Spieler.
Aber ich finde, er ist Ja, also ich finde überraschend, dass dann zum Beispiel ein Sonny Kittel oder auch ein Duziak nur einen Daumen so, ich sag mal, der ist so auf 1 Uhr. Also das der ist nicht ganz oben.
Letztendlich ist davon von 1 bis 5, ne, so die Bewertung.
Das habe ich noch nicht verstanden. Okay, ja gut. Dann, also Kittel hat eine 2.
Genau.
Und Duziak auch eine 2. Aber warum hat Leibold dann nicht eine 2 oder warum die beiden nicht eine 1?
Ja, weil ich finde Leibold halt konstant jedes Spiel gut oder eigentlich sehr gut gespielt.
9 Torvorlagen, ja.
Auch so ein Stück weit so eine Überraschung. Ich finde, Kittel hat seinen Job gut gemacht, also dementsprechend eine 2. Er hatte ein paar Hänger, er hat auch nicht die ganze Zeit immer gespielt.
Hat er 7 Tore.
Ja, natürlich, war Bombe, aber wenn man die Spiele jetzt rauspickt, da hat er jetzt nicht von, was sind wir, 11 Spiele bisher gespielt oder 12, hat er dann vielleicht irgendwie 5 Spiele mega geil gespielt, dann 3 Spiele, 4 Spiele nicht gespielt und ein paar Spiele dann okay gespielt. Und Leibold, würde ich sagen, ist so ein Philipp Lahm, der jedes Spiel einfach mega Alarm macht und defensiv safe steht. Deswegen finde ich das gerechtfertigt. Und so ein Duziak finde ich, ja, kann man fast eine 1 geben, aber am Anfang war er jetzt auch nicht Bombe, da fand ich zum Beispiel Jamera noch stärker, aber jetzt nach hinten raus hat er natürlich auch echt gut gespielt, was mich...
Also auch Note 2, ja. der Jamera auch Note 2, Harnik Note 2, Jatta Note 2, das zum Beispiel finde ich völlig zu Recht, der hat sich wirklich krass verbessert, also absoluten Leistungssprung jetzt diese Saison gemacht. Dann können wir nochmal ins andere Extrem schauen, wer kriegt einen klaren Daumen runter?
Bobby
Wood, genau.
Hinter sich ja auch nur eine 4.
Ja, und das zum Beispiel finde ich, das finde ich unsachlich. Das ist genau.
Zu hart, ja.
Aber ich meine, die können jetzt nicht überall unseren Geschmack treffen, aber...
Er hat trotzdem schon in 12 Spielen 8 Scorerpunkte auch neben seinen 4 Toren.
4 Tore, so, ne? Jedes dritte Spiel, völlig legitime Quote und eigentlich genau dieselbe Quote wie Harnik.
Ja.
Und Harnik kriegt eine 2, eine 4. Ja. Oder? Hinterseher ein bisschen zu schlecht weggekommen?
Ja. Finde ich auch. Also ich hätte ihn auf Minimum so einen Daumen in die Mitte gegeben, also eine 3. Aber gut, das ist schwierig.
Aber grundsätzlich sind wir heute mal mit der Bild-Zeitung einig.
Finde ich auch. Sie haben sehr, sehr gut die Geschichte bewertet. Kann man nicht anders sagen.
Jetzt geht's gegen Dresden zu Hause. Das größte Problem, sind wir uns glaube ich einig, sind die Fans von Dresden.
Ja, die sind sehr stark.
Die sind sehr, sehr gut. Ja. Reißen immer was ab. Eine legendäre Choreo. Vielleicht wart ihr letzte Saison im Stadion. Der Scheißhaufen, der von ganz oben runtergetragen wurde. Ich weiß immer noch nicht, wie sie es gemacht haben. In den Schlund vom Dino. Den dann der Dino wiederum ausgekackt hat.
Und dann wieder von oben.
Und dann kam er wieder. Es ist wirklich... Magie. Es war David Copperfield und fast hätten sie mit dieser Choreo, nur wegen dieser Choreo auch noch einen Punkt geholt. Aber dann, glaube ich, hat Luis Holtby noch spät ein Tor gemacht.
Torwartfehler, ja.
Ja, es war ein herrlicher später Sieg. Aber diesmal sind die Voraussetzungen ein bisschen andere. Der HSV ist eigentlich stabiler, ist total heimstark und Dresden richtig beschissen.
Vorletzte.
Zu dem Punkt stabil habe ich heute noch in der Mopro gelesen. Es hat ja quasi ein Umbruch stattgefunden, ne? Und wir haben 11 neue Spieler. Und wenn man das jetzt erstmal vergleicht, zum letzten Jahr, letztes Jahr hatten wir irgendwie, keine Ahnung, auch irgendwie 6, 7, 8 neue Spieler. Aber da haben letztendlich nur 3 standen in der Startelf.
Ja.
Und das war halt Narei, Mangala und Bates. Und Bates war ja auch so, naja, eine halbe Startelf.
Dein Lieblingsspieler.
Ja, der ist immer Trainerfehler, dass er ihn nicht aufgestellt hat. Jetzt hat die Mopo mal so ein Zwischenfazit gezogen. Von den 11 neuen sind eigentlich immer 6 bis 8 in der Startelf. Und Leibold und Heuer Fernandez haben auch keine Minute verpasst. Also es scheint sich der Umbruch Stand jetzt sehr gelohnt zu haben. Im Gegensatz echt zur letzten Saison, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass da die Besten irgendwie Narei waren und Bates und dann gut, Mangala, der war halt auch echt einfach gut so, aber das ist schon Stand jetzt zum Drittel der Saison rum, kann man auf jeden Fall mal einen Haken hintersetzen und das ist auch so ein Stück weit dann Konstanz.
Aber zu diesem Zeitpunkt der Saison haben wir einen Punkt weniger als zum selben Zeitpunkt der letzten Saison.
Ja, weil die Arschgeigen in der Führung Titz entlassen haben damals.
Was sagst du dazu?
Die hatten Titz nach 10 Spieltagen verlassen.
Ja, Wolf hat natürlich dann einen super Start gehabt.
Ja, der hatte bis Weihnachten war unglaublich. Ich meine, ich habe vorhin geguckt, wir hatten 2 Punkte mehr.
Nee, ich habe es heute gelesen. Heute das erste Mal eine schlechtere Saisonbilanz zum selben Spieltag als zum selben Zeitpunkt der letzten Saison. Da waren diese knappen Siege von Wolf, wo er 7-mal in Folge mit einem Unterschied gewinnt. Deswegen, ich finde, nur um auf Gattos Punkt zu kommen, ich finde, es ist tatsächlich nicht alles Gold, was glänzt. Und ja, die Neuzugänge, alles klar, die spielen und so, aber so richtig punkten tun wir halt auch nicht. Und Arminia Bielefeld tut das schon. Gewinnt jetzt auch 5-1 in Nürnberg. Stuttgart spielt, finde ich, unterirdisch. Man hat das Gefühl, da geht gar nichts und trotzdem sind die ja in Schlagdistanz, sind nur 3 Punkte hinter uns. Also für mich ist das alles, der Schein trügt ein bisschen.
Das ist ja gerade das, was wir im letzten Jahr erlebt haben, diese 1-0-Sieger, die auch Stuttgart jetzt mehr oder weniger ein bisschen feiert. Es ist aber in meinen Augen nach wie vor nur auswärts ein Problem.
Aber jedes zweite Spiel ist auswärts.
Genau.
Also muss ja irgendwie mal was passieren.
Letztes Jahr hatten wir eine Heimschwäche gehabt, da haben wir auswärts immer performt und jetzt ist es genau umgekehrt.
Man muss jetzt mal sehen, also man kann jetzt wirklich nicht auf den Tabellenplatz gucken, weil wir haben jetzt weniger Punkte als letztes Jahr.
Aber auf die Punkte, du könntest jetzt schon wieder enteilt sein.
Ja, genau, da müssen alle Alarmglocken angehen, weil irgendwann hinten raus im letzten Drittel schalten irgendwie 1, 2, 3 Mannschaften aufs Vollgas und so wie letztes Jahr auch, da ist auch einmal Union und Paderborn sind da irgendwie so gefühlt da von unten gekommen und haben den HSV überrollt. Also da brauchst du ein Polster und wenn wir uns jetzt mal erinnern, bis Weihnachten haben wir jetzt ordentlich gepunktet letztes Jahr. Da bin ich mal gespannt, wie es denn nach der Hinrunde aussieht, ob wir da besser punktetechnisch dastehen oder nicht. Da kann man nur darauf hoffen, dass Dieter weiß, was er tut in der Winterpause und weiterhin konstant reinbringt, weil das war tatsächlich letztes Jahr so der Fehler, dass man da irgendwie, man hat sich nicht verstärkt und irgendwie da kam dann so ein Zitteraal raus und ich nehme an, dass es sich ein Jonas Bolt nicht nehmen lässt, nochmal jetzt in der Winterpause so einen 32-jährigen,
ich hätte einen Vorschlag,
ausgekaderten Spieler aus der ersten Liga verpflichtet.
Ich hätte wirklich einen konkreten Vorschlag. Matthias Ostrzolek ist bei Hannover unten durch.
Ja.
Ich habe tatsächlich seine Frau Neues getroffen, die ist irgendwie Marketingchefin von Mad About Juice und habe da natürlich direkt mal ein paar Fragen rausgehauen und sie hat schon gesagt, Slomka, das geht nicht mehr lange gut, hat sich bewahrheitet. Ja. Wer ist jetzt eigentlich bei Hannover?
Die haben noch keinen.
Die Daddeln.
Die suchen noch.
Bei Nürnberg ist jetzt wohl Jens Keller.
Genau.
Auch eine Flachpfeife. Also Nürnberg wird nie wieder zurückkommen.
Und in Köln ist Pal Dardai im Gespräch, aber das interessiert ja für uns nicht.
Gut, aber deswegen Ostrzolek bei 96 so ein bisschen raus, aber ein absoluter gestandener, auch Bundesliga-Außenverteidiger. Und ich finde, das wäre doch mal jemand, den man gut zurückholen könnte. Seine Frau ist in Hamburg, hasst Hannover. Warum ihn nicht einfach jetzt zurücklotsen? Wir haben so ein Defizit auf der Außenverteidigerposition. Naray finde ich wirklich schwach. Ist da verloren, finde ich. Weiß nicht so richtig, ob er jetzt nach vorne sich orientieren soll oder nach hinten. Und das passt da einfach nicht so richtig. Das ist nicht so dieses solide Gebilde. Deswegen würde ich mir tatsächlich wünschen, Matthias Ostrzolek, ich bin auch kurz davor,
aber er ist ja
dem HSV das nochmal ans Herz zu legen, persönlich.
Mit Leibold denn die Position konkurrieren. Wir bräuchten ja eine RV, der hinten Naray ablöst.
Oh, ich glaube, Leibold ist aber auch also tatsächlich in der Lage, genau wie Ostrzolek, zu improvisieren und dann die Seite zu wechseln. Hauptsache gelernten Außenverteidiger. Ich sehe das mit dem Fuß, aber wenn du gut genug bist, dann diese kleinen, griffigen, schnellen, die brauchen wir.
Ja.
Und ich glaube, dass weder Jamara noch Wagnermann zu Beginn der Rückrunde wieder fit sind und wir müssen auf der Position was tun. Jetzt lass den nochmal in der Reihe, der hat auch so dicke Muskeln, lass den nochmal irgendwie so einen kleinen Muskelfaserriss sich holen und dann brennt der Baum, dann muss nämlich Rick nach hinten rechts und dann ist alles durcheinander. Apropos Rick, auch nochmal eine Sache, die wir einmal behandeln müssen. Also die Formkrise, ihr habt sie herbeigeredet und jetzt hat er sie auch endgültig bestätigt mit diesem Fehlpass vorm Gegentor.
Er hat immer aktuell eine Szene pro Spiel, die entweder brennt es lichterloh oder wir fangen halt ein Ding. Und er hat jetzt meines Erachtens eine Formkrise. Er wurde auch ausgewechselt, also ein Innenverteidiger auswechseln.
Die ersten Spielminuten, die er überhaupt verpasst hat.
Ist auch mal so ein Statement. Mhm. Und für mich ist Jung auch aktuell der spielstärkere Innenverteidiger von den beiden. Das Problem nur bei Jung ist, das war völlig bezeichnend, beim Gegentor wollte er vom Gegenspieler, ist dann unglücklich ausgerutscht und dann konnte der Gegenspieler das Tor schießen und es gibt echt so Spieler, ich sag mal, die rutschen immer in den entscheidenden Situationen aus und es gibt Spieler, so ein bisschen Winner-Typen, die gewinnen die entscheidenden Duelle und Jung muss aktuell aufpassen, dass er nicht zu so einem Verlierer-Typ wird, der, wenn es eng wird, irgendwie einen Fehlpass spielt oder den entscheidenden Zweikampf verliert und aktuell haben wir nämlich in der Innenverteidigung ein Problem. Und
Ja, also wir müssen auch fairerweise sagen, wir haben eigentlich Rick immer als Leader da gesehen und hatte auch einen starken Saisonbeginn, ist glaube ich auch bei den Fans bei der Mannschaft auch angesehen, hat aber heute auch dann in der Bild-Zeitung, da in dem Zeugnis habe ich es gelesen, hat ganz schlechte Zweikampfwerte für einen Innenverteidiger, knapp über 50% auch nur. Ja. Das heißt, der strahlt zwar immer so eine Bulle, der sieht aus wie so eine Figur aus Vikings, aber ist, glaube ich, gar nicht so sehr körperlich, genau, ist kein Tier.
Der hat sich jetzt ein bisschen gefangen gehabt gegen Kiel, hatte knapp 70% der Zweikämpfe gewonnen, aber die zwei Spiele davor lag er bei 30%. Das pendelt sich dann irgendwo, wie du gesagt hast, über bei 50% ein. Die Auswechslung erfolgte aber jetzt nicht unbedingt aus Leistungsgründen gegen Kiel, sondern weil Hacking mit Ledgert auf Manndeckung umstellen wollte, um diesen einen Angreifer da vorne bei Kiel ein bisschen so aus dem Spiel zu nehmen. Das hatte dann halt, wie gesagt, systembedingte...
Das kann Rick nicht, Manndeckung oder was? Was ist das auch für ein Armutszeugnis für Innenverteidiger, dass du raus musst, weil du keine
Manndeckung hast? Er meinte...
Er hatte schon Gelb auch.
Er hatte Gelb und Kiel hatte dann in der zweiten Halbzeit auf 4-3-3 mit drei Stürmern umgestellt. Deswegen wollte Hacking auch auf eine Dreierkette mit Manndeckung umstellen, dass dann halt zumindest die drei Stürmer an sich erstmal rausgenommen wurden.
Ich habe jetzt mal die These, ich glaube, dass Ledgert einen Platz kriegt gegen Dresden. Ich glaube, dass ihm das Tor Auftrieb gibt, zu Recht auch. Hat man sich dann in gewisser Weise, finde ich, auch verdient und die Chance ist dann auch genutzt worden. Es war sogar auch sein Auftrag, ein Tor zu machen. Dirk Bremser hat ihm das noch eingeflüstert. So ähnlich wie Jogi Löw damals mit Götze. Zeig ihm, dass du besser bist als Messi. Ja. Dirk Bremser hat es gesagt, mach ein Tor und er hat geliefert. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass er reinkommt. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Dieter mal die, schön, dass wir ihn jetzt einfach auch nur noch Dieter nennen, ja. Dass Dieter mal die Variante ausprobiert mit Rick oder Gideon, der das schon mal gespielt hat, auf der rechten Verteidigerposition.
Ja, wenn Gideon. Also Gideon, Rick kann ich mir da...
Der Antritt fehlt einfach.
Kann ich da rechts hinten irgendwie nicht vorstellen. Also ich frage mich auch, was mit Everton ist, ne? Also der wurde immer so hoch gelobt, war jetzt schon zweimal im Kader. Jetzt wird aber Ledgert irgendwie eingewechselt statt er. Also
pausiert die U21 auch während der Länderspielpause?
Weiß ich gar nicht, glaube nicht. Nein, die haben, glaube ich.
Weil ich glaube, da ist er eingeplant, dann soll er da nochmal kicken, ja, ne? Weil den brauchen wir dringend zurück.
Ja, oder Dieter geht mal aufs Ganze und macht mit Ledgert und Everton eine ganz neue Innenverteidigung und hinten rechts dann Jung. Allerdings, wenn er das Spiel gegen Dresden verliert, dann ist er angreifbar.
Ja, das Problem ist natürlich, gegen Dresden spielst du dann ja auch wieder ein anderes Spiel. Dann mit hochgezogenen Außenverteidigern, die dann so ein bisschen ins Mittelfeld ziehen und da brauchst du ja auch Jungs, die mit der Murmel umgehen können. Ja. Da sehe ich auch Jung stärker als Rick. Und da ist dann eine Reihe dann doch wieder prädestiniert, weil er eben auch außen mal durchkommt und den Ball reinbringt. Ja, aber wo ist dann Platz für Ledgert oder ist einfach kein Platz für Ledgert? War er jetzt mal Joker und muss dann wieder raus? Ich glaube nämlich, der wird giftig, wenn er nicht spielt, nach
ja,
Toren.
Du kannst einfach hinten mit Jung und Ledgert spielen und dann hinten rechts mit einer Reihe und dann lässt du einfach
Rick mal raus.
Also geht auch.
Kapitän.
Wollte ich auch gerade sagen, ist Kapitän, aber vielleicht holt sich dann ja mal Aaron Hunt von einem von seinen 80 Muskelverletzungen im Jahr.
Kommt für ein Spiel rein.
das wäre irgendwie so mal ganz erfrischend. Oder, also Harnik wäre auch nicht unwichtig irgendwie, weil der bringt dann auch der gesamten Seite so Stabilität. Also
das Gefühl habe ich auch,
ja. Narei, das auch so ein bisschen einfacher, auf der rechten Seite mit ihm zusammenzuspielen. Der Harnik weiß einfach, wie der Hase läuft.
Was auch wieder ein bisschen schade ist. Wir haben uns so gefreut am Anfang der Hinrunde, dass es so flexibel ist und du jeden reinschmeißen kannst und das System läuft. Und jetzt sagen wir, Harnik müsste mal wieder spielen, dann ist das alles wieder ein bisschen ruhiger.
Auch. Letzte Folge habe ich es ja schon gesagt. Ja. Jetzt so langsam ist diese Breite nicht mehr so gegeben und du kannst nicht mehr von der Bank Qualität einwechseln, die Mannschaft dann tatsächlich noch stärker macht, wo du dann Hand bringen konntest, Kinn-Zombie in der 70. Ja. Sondern jetzt im Moment ist es eben doch auf der letzten Naht. Und gar nicht so einfach. Also ich glaube auch so ein bisschen Nachbesserungen in der Winterpause, das werden die auch schon auf dem Zettel haben. Wie gesagt, Ostrzolek leiten wir nochmal persönlich weiter. vielleicht haben die es einfach nicht auf dem Zettel, aber es wäre, finde ich, so der perfekte Ersatz-Außenverteidiger. Und
das, was halt bitter ist, dass halt Jatta jetzt zwei Spiele fehlt. Ne? Da war so krass
gut,
fand ich, die ersten, 25 Minuten war da eine rote bekommen, ist auch egal.
Ja.
Und die hatten ja förmlich Schiss. Kiel über Jattas, also unsere rechte Seite, über deren linken Seite aufzubauen, weil Jatta immer permanent dazwischen gegangen ist.
Naturgewalt.
Die haben immer entweder einen langen Ball gespielt oder nicht über seine Seite. Und er hat ja auch einmal fast dann abgefangen. Und man hat auch immer bei den Konters, er war einfach wieder griffig und wieder sehr, sehr gut. Hat einfache Bälle gespielt, effektive Bälle gespielt. Und da so ein Element fehlt jetzt leider einfach. Aber gut.
Gerade bei Heimspielen ist er spektakulär.
Ja, voll. Aber gegen Dresden muss es auch so reichen. Da gibt es jetzt auch gar keine Ausreden.
Ah, gut, klar, stimmt. Deswegen vielleicht tatsächlich ein guter Gegner, wo du da einfach 2-0 gewinnst. Irgendwie ein bisschen unschön und dann Mund abputzen und dann geht's weiter. Übrigens, kleiner Hinweis nochmal in eigener Sache. Am 6.12. sind wir beim Volksparkett. Waren wir schon mal, wurden jetzt freundlicherweise wieder eingeladen. Das heißt, wenn ihr da im Stadion seid, schaut doch mal vorbei und sagt mal Hallo. Wir freuen uns natürlich auch, euch kennenzulernen. Und eine andere Sache wollte ich auch noch sagen, aber das habe ich jetzt vergessen.
Dann steige ich nochmal ein mit dem Wettbusiness.
Ach ja, richtig.
Ha, was glaubt ihr? Die Quote?
Ah, ich habe es heute schon gesehen. Gegen Dresden, ich glaube 1,35 oder 1, so. Ne?
1,32. Finde ich krass, krass niedrig.
Ja. Wahnsinn eigentlich, ne?
Also ich hätte so getippt aus dem Bauch 1,6 oder irgendwie sowas, aber HSV wohl deutlicher Favorit. Glaub, man muss
Dresden auch so scheiße für dieses Jahr.
Ja, also. Dresden ist halt auch wirklich tatsächlich 17. unterirdisch, befindet sich aktuell auf Tabellenplatz 17 mit 12 Punkten.
Mhm. Christian Fiel, zum Glück wird noch an ihm festgehalten, das ist auch super. Ja. Gut, dass da jetzt nicht noch ein neuer wilder Osttrainer kommt, der die jetzt nochmal heiß macht, sondern der wird jetzt noch einmal eine richtige Klatsche kassieren und dann wird er, geschasst.
Gewinnen jetzt 1-0 gegen Wiesbaden im letzten Spiel, also sonst wären sie halt auch Letzter.
Ja.
Also das scheint wirklich die allerletzte Mannschaft zu sein.
Ja, das ist auch meine Erfahrung, die ich in letzter Zeit mit Wetten gemacht habe. Diese Quoten sind in der Regel ganz gut ausgetüftelt.
Ja, irgendwas habe ich mal dabei gedacht. Ne?
Irgendwas ist immer dran. Ich war auch fest davon überzeugt, dass Dortmund Bayern schlägt und Dortmund hat eine Fünferquote. Ich dachte, das ist die Quote des Jahrtausends. Aber irgendwas wissen die wohl immer, was man als normaler Sportinteressierter eben nicht so weiß. Also gut, dann sagen wir schon mal danke fürs Zuhören. Gucken mal, ob wir uns nächste Woche nochmal melden, je nachdem, was sich so ergibt. Vielleicht ist ja auch nochmal der eine oder andere Gast möglich. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine erholsame Länderspielpause und bis zur nächsten Folge. Haut rein.
Ciao.